Le premier nez, il est net, aromatique, intense et de belle intensité. La famille aromatique s'exprime autour du fruit rouge, petit fruit rouge acidulé, de la fraîcheur, un côté également végétal noble assez remarquable. Quelques tours de verre comme ceci me permettront peut-être de préciser mes propos.
Finale beim Sommelier-Wettbewerb in Frankreich. Der Sieger zelebriert seine herausragenden Weinkenntnisse vor einer Jury. Wein, das ist ein Symbol für die Kultur Frankreichs. Doch dieses Symbol befindet sich schon lange in der Krise. Folge 68 von Frankophil über die Lage der Winzer in Frankreich. Wir sind verabredet mit einer Winzerin aus dem Elsass, die vieles anders macht als ihre Kollegen. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
J'ai un nez d'une grande complexité, l'épice fine qui souligne à peine par un léger poivre noir cette belle complexité. C'est un nez qui est très appétant, qui est surtout issu d'une vendange à parfaite maturité. On peut saluer ici le travail du vigneron.
Kein traditionelles Essen in Frankreich ohne Wein. Das gilt auch heute noch. Der Präsident selbst sagt über sich, ich trinke mittags und abends Wein. Der moderate Konsum sei nicht schädlich, so Macron. Pläne zur Verschärfung der Werbevorschriften für Wein hat der Präsident in seiner Amtszeit bislang verhindert. Trotz Unterstützung aus der Politik, Frankreichs Vorzeigegetränk befindet sich schon lange in der Krise.
La mise en bouche présente un vin sec.
In den 1950er Jahren hat ein Franzose statistisch betrachtet 130 Liter Wein im Jahr getrunken. Heute sind es noch 40. Seit den 1970er Jahren sinken die Verkaufszahlen kontinuierlich. Vor allem Rotweine haben es zunehmend schwer. Viele Winzer im Bordeaux stehen besonders unter Druck. So sehr, dass die Regierung in Paris Prämien ausgeschüttet hat, um überschüssigen Wein in Bioethanol, also Kraftstoff oder Parfum, zu verwandeln. Bis zu 160 Millionen Euro wurden dafür aus der Staatskasse bereitgestellt und ein Notfallfonds für Winzer geöffnet. Vor wenigen Tagen erst hat Paris in Brüssel den Antrag für eine Rodungskampagne vorgelegt. Bis zu 30.000 von fast 800.000 Hektar Weinbergen sollen verschwinden in Frankreich, gegen eine finanzielle Entschädigung. Die Dauerkrise des französischen Weins ist auch hausgemacht, glaubt Mathilde Perron. Zusammen mit ihrem Mann bewirtschaftet sie im elsässischen Dombasle-la-Ville, südlich von Straßburg, ein Bio-Weingut mit jahrhundertelanger Familientradition. Das Weingut Beck Hartweg setzt auf Naturweine und folgt damit einem Trend in der Region. Anders als in der traditionellen Weinherstellung werden bei Naturweinen keine oder nur ganz geringe Mengen von Sulfiten hinzugefügt. Sulfite spielen eine wichtige Rolle bei der Weinherstellung, da sie als Konservierungsmittel und Antioxidant eingesetzt werden, um den Wein zu stabilisieren und seine Qualität zu erhalten. Moderne Kältertechnologien können Sulfite aber bis zu einem gewissen Grade überflüssig machen. Mit Mathilde Perron haben wir über moderne Kältertechnologien gesprochen, aber auch über die verschiedenen Rebsorten, die Bedeutung der Appellation, womit in Frankreich ein Wein eines bestimmten geografischen Gebietes geschützt und klassifiziert wird. Früher als in der Vergangenheit war die Familie in diesem Jahr mit der Weinlese fertig. Ende September wurden die letzten Trauben gelesen.
Wir haben die Weinlese Anfang September angefangen. Die meisten haben schon im August für Cremant, für Sekt angefangen. Wir sind jetzt gerade fertig geworden gestern. Für uns war es wirklich schön. Das Wetter war nicht so perfekt, aber da wir sehr viel Regen hatten im ganzen Jahr, ist da auch viel Säure im Saft. Und dann wissen wir, dass der Wein dann sehr gute Qualität sein wird und auch viel einfacher zu gären wird als in den warmen Jahren, wo es nicht so frisch und so viel Wasser gibt.
Das heißt, ja. Die Sonne hat Ihnen dann nicht gefehlt in diesem Sommer, oder?
Die Sonne hat nicht gefehlt. Sie war nicht so viel da, aber eigentlich mit der Wärme, das war dann eigentlich genug, damit die Trauben reifen. Die Rebsorten, die wir haben, die brauchen eigentlich nicht so viel Sonne. Und ein Riesling zum Beispiel, der hat Schwierigkeiten, reif zu werden, wenn es zu trocken ist und zu warm. Die schmecken einfach besser, wenn es nicht ganz so heiß ist. Wenn man auch Naturweine macht, ist es einfach viel besser, wenn da auch ein bisschen Säure im Wein ist. Sonst ist es sehr kompliziert für die Hefe zum Arbeiten. Wir benutzen nämlich keine zusätzliche Hefe, sondern nur die natürliche Hefe, die im Keller ist und auf den Trauben. Wenn das zu warm ist, dann ist nicht genug Säure und die Hefe, die mag das nicht, wenn das nicht sauer genug ist. Dann ist es eigentlich viel einfacher für die Bakterien und dann wird es kompliziert, dann kann es essig werden.
Okay, aber Sie gehen jetzt davon aus, dass das ein guter Jahrgang wird?
Also was wir probiert haben, das ist jetzt ein Jahrgang, wo es vielleicht nicht sehr viel Alkohol geben wird. Das ist sehr reif, aber ohne zu viel Alkohol. Also ist es eigentlich auch ganz gut, weil in den letzten Jahren war immer zu viel Alkohol. Da ist halt eine bessere Balance, ein besseres Gleichgewicht im Wein.
Welche Sorten bauen Sie denn an?
Wir haben alle traditionellen elsässischen Sorten, also viel Riesling und Gewürztraminer und auch Pinot Noir, Pinot Gris, also Spätburgunder und Grauburgunder. Und ein bisschen Pinot Blanc, Silvaner und Auxerrois. Und was bei uns ein bisschen anders läuft, ist, dass wir gerne die Rebsorten mischen. Ja. Also bei der Weinlese und sogar auch im Weinbau direkt die Rebsorten mischen, weil wir finden, dass das einen mehr qualitativen Wein macht.
Wie lange dauert die Lese bei Ihnen?
Ich muss noch die Papiere machen heute, um die alle zu bezahlen. Ich glaube, wir haben jetzt 10... jetzt ist mein Kaffee umgekippt. Ich glaube, wir haben 10 Tage Wein gelesen insgesamt. Da war ein bisschen weniger Trauben. Wir hatten schon ein bisschen Mehltau und Braunfäule. Dann waren in den Pinot, also Pinot Noir, Pinot Gris, war viel weniger drin als sonst. Und dann ging es auch viel schneller für die 2 Rebsorten. Aber beim Rest war es wirklich sehr schön und normaler Ertrag.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie müssen die Papiere noch fertig machen. Wie stemmen Sie denn die Lese mit eigenem Personal? Also ich habe gelesen, 20.000 Saisonarbeitskräfte für die Weinlese werden jedes Jahr alleine im Elsass gesucht.
Ja, wir haben meistens die gleichen Leute, die jedes Jahr wiederkommen. Wir nehmen da 12 Leute meistens, so zwischen 10 und 12 Leute zusätzlich. Und wir sind ein Familienbetrieb. Wir sind schon 4 mit Florians Eltern, die jetzt 74 sind, aber die trotzdem noch manchmal da sind. Also manchmal machen die nur den halben Tag oder die Oma kümmert sich auch manchmal um die Kinder, holt sie in der Schule ab und bringt sie dorthin. Dann sind wir schon 4 plus eine Mitarbeiterin, eine Azubi und dann 10 bis 12 Mitarbeiter für die Weinlese nur. Wir haben immer sehr viel Wasser mit uns dabei im Auto. Wir trinken, wenn es warm ist, dann machen wir öfters Trinkpausen und passen wirklich auf. Also wir haben auch Lust, dass die Leute jedes Jahr zurückkommen und dass wir nicht suchen müssen. Das ist viel einfacher und deshalb kochen wir auch selbst. Ich versuche eine Freundin zu finden, die gerne kommt und die dann für alle kocht, damit die dann auch gut und bio und nicht zu viel Fleisch essen und dass es halt wirklich gut schmeckt, damit die dann auch Lust haben, zurückzukommen.
In den vergangenen Jahren war ja viel von Dürre die Rede. Jetzt haben Sie gerade gesagt, hat ja viel geregnet. In diesem Jahr war das für Sie ein Problem oder ist das am Ende besser gelaufen, dieses Jahr wettertechnisch gesehen?
Für uns sind beide Wettersorten Probleme. Wenn es sehr warm ist, dann gibt es im Rebbau viel weniger Arbeit, weil das Gras nicht so schnell wächst. Da sind viel weniger Probleme mit Krankheiten, mit Insekten und alles läuft einfach viel besser im Rebbau. Dafür sind es dann Weine, die viel schwieriger zu gären sind und die dann nicht so gut fermentieren und wo es dann schwieriger ist, Naturweine mitzumachen. In den frischen Jahren, wo es mehr regnet, wie jetzt zum Beispiel 2016, 21 auch und jetzt dieses Jahr, dann ist es halt viel mehr Arbeit in den Reben, weil die Reben auch mehr wachsen. Da sind viel mehr Blätter, viel mehr Zweige, viel länger und da gibt es einfach mehr Arbeit und auch mehr Spritzen und das mögen wir wirklich nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr anstrengend draußen. Aber dafür haben wir dann im Keller viel weniger Arbeit, weil die Säfte besser equilibriert sind und das funktioniert dann viel besser für Naturweine im Keller meistens. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ich mag lieber eins oder das andere. Ja. Beide haben Avantage und Inconvenient, das ist jetzt schwierig zu sagen. Was wir wissen, ist, dass Klimawandel da ist, das sehen wir jeden Tag und es ist nicht einfach nur Wärme, sondern komplizierter. Wir haben einfach mehr Extreme. Das ist nicht einfach eine Klimawärmung, sondern wirklich mehr Extreme von allem. mehr Kälte, mehr Schnee, wenn es Schnee gibt, aber auch mehr Nässe, wenn es regnet, mehr Dürre, wenn es trocknet. Also es ist einfach mehr von allem.
Kann man sich das so vorstellen, dass Sie heute das Klima haben im Elsass, was früher, ich sag mal vor 30, 40 Jahren vielleicht 200 Kilometer weiter südlich in Frankreich geherrscht hat?
Wahrscheinlich, weil wir sehen, dass zum Beispiel die Pinot Noir, die irgendwie verdauen die Hitze viel besser als die Rieslings zum Beispiel. Letztes Jahr war das wirklich sehr interessant, weil die Pinot Noir, die haben trotzdem ihre Säure behalten. Die waren sehr reif, aber auch sehr mit einer feinen Säure und sehr, sehr schön, wo der Riesling einfach platt war. Und deshalb machen wir auch Assemblage, also mehrere Rebsorten. Wenn wir jetzt nur einen Riesling gemacht hätten und einen Pinot Gris oder einen Pinot Noir, dann wäre der Pinot Gris, der Pinot Noir, die wären großartig gewesen, aber der Riesling wäre einfach wirklich uninteressant gewesen. Wenn wir auf dem gleichen Terroir die Rebsorten zusammen gären lassen und den Wein zusammenschmecken, dann war es bessere Balance, weil dann die Säure, die im Pinot Gris und im Pinot Noir behalten war, die war dann trotzdem noch da und der Riesling, der war halt flacher, platter, aber dafür war das Ganze dann trotzdem gut und wie es ja.
Wenn Sie sagen, das war trotzdem gut, heißt das, Sie spüren den Klimawandel im Weinbau, aber er bedroht jetzt den Weinanbau im Elsass nicht, sondern Sie müssen sich darauf einstellen und können sich aber ganz gut darauf einstellen.
Das ist eine schwierige Frage. Es bedroht schon, aber es bedroht weniger, wenn man klassische Weine macht, konventionelle und mit Zusatz von Sulfiten oder wenn man halt viele chemische Produkte benutzt, dann ist das kein Problem. Aber für Naturwein bedroht das jetzt schon. Also wir sehen, dass es vor 10 Jahren viel einfacher war, Naturwein zu machen als jetzt, weil es einfach nicht die gleichen Trauben sind. Und ich rede von 10 Jahren, nicht von 30. Also das geht schnell, ja. Also wir sind in Dambach-la-Ville im Elsass und da ist jetzt in unserem Dorf, ist glaube ich jetzt über 80% von der Fläche Bio. Und wir haben jetzt auch, ich glaube, wir sind fast die Hälfte von den Winzern im Dorf. Also ich glaube, da sind so vielleicht 20 Winzer jetzt. Also es werden immer weniger, manche hören auf, gehen in Rente. Ein paar Junge kommen dazu, aber ich denke, wir sind so vielleicht um die 20 und auf den 20 sind wir jetzt, glaube ich, 8, die Naturwein machen. Also es ist schon viel, sehr viel. Dorf. In den anderen Dörfern ist nicht ganz so viel. Also
wie kam bei Ihnen die Entscheidung, Naturwein zu machen? Warum haben Sie auf Naturwein umgestellt?
Also ich arbeite mit dem Florian seit 2012 und als ich gekommen bin und mit ihm angefangen habe zu arbeiten, also das ist mein Mann, habe ich ihm gesagt, ja, ich arbeite gerne im Keller mit dir, aber nur, wenn du keine Sulfite benutzt, sonst kannst du alleine im Keller arbeiten. Okay. Dann haben wir halt so angefangen und hatten wir auch einen Wein, der war super gut und wir haben ihn probiert im Glas und der hat gut geschmeckt. Der Florian meinte, ja, jetzt tun wir einfach 2 Gramm Sulfite dazu, einfach so. Und ich habe ihn gefragt, wieso willst du da 2 Gramm reintun, wenn das so gut schmeckt? Und dann meinte er, naja, dann gucken wir mal, dann probieren wir den Wein später. Wir haben das im Glas gelassen und wollten ein paar Stunden später probieren, ob der sich oxidiert oder ob sich irgendwie verwandelt. Und wir haben es vergessen und am nächsten Tag probiert. Der Wein war noch besser. Und dann habe ich gesagt, ja, dann tun wir einfach keine rein. Das war dann unser erster Weißwein ohne Sulfite. Das war in 2012, Naturellement. Und in den Rotweinen hatte er so schon fast aufgehört. Also quasi da, manchmal hat er 1 oder 2 Gramm Sulfite rein und sonst gar nichts. Und dann in 2013 haben wir einen zweiten Wein ohne Sulfite gemacht, in 14 schon viel mehr und 15 quasi den ganzen Keller.
Also verkaufen sich die Weine dadurch auch besser?
Also wir haben das jetzt nicht für Verkaufsargument gemacht, aber ich bin sicher, dass das geholfen hat, ja. Wenn ich jetzt gucke, wie die konventionellen Weine sich hier verkaufen, also das ist gerade sehr schwierig. Die meisten haben wirklich sehr große Schwierigkeiten, das alles zu vermarkten. Bio vermarktet sich ein bisschen besser und Naturwein. Manche haben auch Probleme, aber global gesehen geht es viel besser in den Naturweinbetrieben als in den anderen.
Wie ist denn die wirtschaftliche Lage der Winzer im Elsass?
Seit Anfang vom Jahr ist es, glaube ich, ganz schön schlecht. Also wir hören so manche Sachen und denken, nanu, die sagen uns nicht alles. Also für manche ist es wirklich sehr schwierig. Ich glaube, das ist gerade sehr, sehr zerbrechlich. Wir sind glücklich, wenn die meisten noch das Jahr jetzt vielleicht weitermachen. Also ich habe gehört, dass manche mehrere Male zur Bank gehen mussten, um Geld zu leihen, nur für die wichtigsten Rechnungen und so. Also es wird schon, ist schon kompliziert. Vielleicht nicht so schwierig wie jetzt im Getreide oder in anderen wirtschaftlichen Sachen, aber ist schon schwierig, ja.
Woran liegt das?
Und also halt viel mehr im Konvention. Also das ist, also für mich ist da eine Antwort, ist einfach, dass die Leute weniger trinken, aber die trinken weniger schlechten Wein. Die Leute, die zu uns kommen und im Keller kaufen, die kaufen weniger als früher, aber dafür kaufen die besseren Wein. Also die haben eine Angst, die beste Flasche zu nehmen oder die teuerste, und anstatt 12 Flaschen zu nehmen, nehmen die vielleicht nur 3, aber dafür nehmen sie halt die besten. Und deshalb vermarktet sich konventioneller Wein und so einfachen Wein schlechter. Und 1-2 Euro Riesling kann man auch in Australien oder in Deutschland produzieren, den muss man nicht im Elsass holen. Das schaffen wir nicht mit den kleinen Betrieben, die wir haben. Da können wir einfach nicht 2 Euro die Flasche verkaufen, das geht nicht. Da stirbt man, bevor der Wein getrunken ist.
An wen verkaufen Sie denn, wenn man sich Ihr Weingut anschaut? Ist das vor allem für den Export, für die Region, für den Rest Frankreichs?
Ja, also wir exportieren die Hälfte ungefähr im Ausland. Viel nach Japan und in den States und dann auch Nordeuropa sehr viel. Belgien, die trinken immer viel. Schweden, Norwegen, Italien auch. Korea, Südkorea verkaufen wir auch. Ja, Deutschland ein bisschen, das ist jetzt sehr interessant, weil früher hatten wir mehr, also die Leute, die direkt im Keller kamen oder auf der Weinmesse in Straßburg zum Beispiel, da kamen immer viel Deutsche. Das war jetzt immer weniger, weil wir Naturwein machen, dann ist er auch trüb, der ist dann unfiltriert. Und das war für die Deutschen manchmal ein bisschen kompliziert, die wollten einen klaren Wein und deshalb haben wir die ein bisschen verloren. Jetzt seit einem Jahr auf einmal kommen die irgendwie zurück. Aber mehr so gastronomische Restaurants oder so ein kleiner Import. Und das ist dann auch sehr interessant, weil in einem gastronomischen Restaurant, da ist der Sommelier und der oder die Sommelier und die raten dann immer den besten Wein für was die Leute essen. Und auch wenn das Naturwein ist, dann sind die Leute meistens, die sind dann bereit, das anzunehmen, besser als wenn es einfach im Kühlschrank ist und trüb und ein bisschen komisch oder ein bisschen schäumt oder irgendwas. Das ist einfach eine bessere Vitrine für uns. Wir vermarkten die Hälfte im Ausland und so von der anderen Hälfte, die Hälfte, glaube ich, also ein Viertel Direktverkauf, entweder auf Weinmessen oder zu Hause. Aber wir haben die meisten Weinmessen machen wir jetzt nicht mehr, weil mit Familie, Kinder und so war es nicht immer so einfach. Dann ist es jetzt so mehr seit diesem Jahr vielleicht so 10% Direktverkauf und der Rest dann in Restaurants oder Weingeschäfte, die spezialisiert sind. Also unsere Weine sind nicht im Supermarkt zum Beispiel.
Wenn Sie sagen, Sie verkaufen auch nach Japan und Korea, wie werden die auf Sie aufmerksam?
Die haben entweder über uns gehört, gelesen. In Japan zum Beispiel, das war sehr interessant, da war so eine Biomesse. Das war nicht zum Verkaufen, sondern nur so eine Degustation mit nur den Bio-Winzern. Da war eine Dame aus Japan und die wollte unbedingt einen Naturwein finden. Und die hat alle Naturweine probiert. Da war ein Tisch nur mit Naturweinen. Dann hat sie die 3, die sie am besten gemocht hat, sie die Namen genommen und ist dann auch zum Weingut gekommen und hat alles geguckt. Die Reben wollte sie unbedingt sehen und ihr Chef hatte ihr schön gesagt, ja, guck auch, ob da Gras ist in den Reben, ob es nicht zu sauber ist, keine. Also die war sehr interessant und hat auch wirklich viel verstanden. Und am Ende hat sie uns dann ausgesucht, weil die das am besten mochte. Ihr Chef, der hat den Wein dann in Japan 2 Wochen lang jeden Tag dieselbe Flasche probiert, um zu sehen, wie das geht in der Flasche, auch offen. Und am Ende der 2 Wochen hat er gesagt, okay, ich nehme Beckhardt Weg, ich nehme das. Seitdem ist das unser bester Markt in Japan.
Okay. Und wie ist das von den Rebsorten? Sie haben gesagt, Sie haben alle klassischen elsässischen Rebsorten bauen Sie an. Kann man da sagen, was am erfolgreichsten ist? Also im Elsass ist ja zum Beispiel auch der Cremant, der Schaumwein, sehr bekannt. Gibt es da bei Ihnen Schwerpunkte, wo Sie sagen, ja, das geht im Export besonders gut, das trinken die Franzosen vielleicht im Elsass besonders gerne?
Also wir machen jetzt keinen Sekt, wir machen einen Schaumwein, einen natürlichen Schaumwein, also einen Pet Nat machen wir. Der verkauft sich sehr gut. Da haben wir fast nie Proben oder Verkostungen, weil die Leute einfach, der hat eine rosa Farbe und gefällt einfach. Und der verkauft sich wie Brötchen. Wir machen eigentlich Mischungen von den verschiedenen Sorten und wir verkaufen halt verschiedene Terroirweine. Unser bester Terroir, den wir jetzt am besten vermarkten, ist Granit. Das sind die östlichen Lagen auf den Granitböden über dem Dorf. Dann drumherum haben wir halt dann jede Lage separat und das ist eigentlich ganz gut equilibriert, glaube ich. Also ich glaube, Granit ist wirklich unseres. Wir reden viel über Granit, weil das einfach das Wichtigste ist und was wir am meisten haben. Und auf dem Granit haben wir auch Grand Cru Frankenstein. Den vermarkten wir wirklich sehr gut auch und davon hatten wir nie genug früher und deshalb haben wir jetzt auch andere kleinere Lagen separat gemacht, damit wir mehr verschiedene Terroirs haben und dann haben wir halt Weine für jede Occasion.
Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, Weine für jede Gelegenheit. Es heißt ja, ja, oder hieß es zumindest früher, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, dass im Elsass im Grunde genommen die längste Weinlese der Welt sei, denn aufgrund eben dieser Vielfalt an Terroir, an Rebsorten, Weinbereitungsarten, Cremant, Grand Cru, Spätlese etc., kann sich die Weinlese bis Anfang November hinziehen. Ist das heute auch noch so?
Wir haben manche Kollegen, die haben noch nicht angefangen. Ja? Die machen auch kein Cremant oder kein Sekt und die warten bis Anfang Oktober meistens, manchmal später. Wir denken, dass mit dem Klimawandel geht es einfach schneller und die Trauben sind schneller reif und dann lesen wir auch immer früher. In 2018 haben wir sogar im August angefangen ohne Sekt. Also das ist schon heftig. Das war das erste Mal in 500 Jahren bei uns, also in unserer Familie, dass wir im August angefangen haben. Für Sekt nimmt man frischere Trauben mit weniger Alkohol, also nicht überreif, schön reif, aber nicht überreif. Und für Tardif, das kann dann ja im November sein manchmal. Und das kann schon passieren. Manchmal dauert es 1,5 Monate, aber ich mag lieber, 3 Wochen ist gut für mich, finde ich einfacher.
Wann hat früher die Weinlese bei Ihnen angefangen? Man sagt ja heute Straßburg, ich glaube Jahr 2020 war der Referenzwert, ist Straßburg so warm wie Lyon 1950. Wann hat in den 50er, 60er
Jahren?
Einen Monat später, also das verschiebt sich um
4 Wochen. Später und wir reden von 20 oder 30 Jahren, nicht von 50 Jahren, ja. Florians Eltern, die haben im Oktober Wein gelesen. Und das war exzeptionell, wenn das im September war. Also
hat das denn Vor- oder Nachteile, den Wein früher zu lesen?
Da ist ein technischer das ist, dass es wärmer ist und heiße Trauben zu verarbeiten ist kompliziert im Keller, ist viel schwieriger und nicht so angesagt. Deshalb war jetzt das Wetter eigentlich viel besser. Also wir mögen es lieber frisch als zu warm, auch wegen der Kellerarbeit. Dann muss man halt alles ein bisschen früher machen. Traditionell hat man immer gesagt, der beste Schnitt ist im März, wenn man die Reben zurückschneidet. Am besten macht man das im März, aber heutzutage im März, manchmal fängt die Rebe schon Anfang April zu wachsen an. Und dann kann man nicht einfach im März schneiden, sonst hat man nicht die Zeit, alles zu machen. Wir haben dann immer im Januar angefangen und dachten schon, oh je, das ist ein bisschen zu früh. Ja. Und jetzt in den letzten Jahren fangen wir schon im Dezember an, weil das schaffen wir sonst nicht, weil alles früher kommt. Die treiben früher aus, alles ist früher. Wir versuchen wirklich auch mit der agrarwissenschaftlich mehr zu machen. Wir versuchen jetzt mehr Bäume, mehr Obstbäume anzubauen und auch in den Reben direkt, damit es mehr Schatten macht für die Reben und auch für uns. Weil es ist sehr unangenehm, wenn man keinen Schatten hat 4 Stunden lang. Da kann man sich dann gar nicht 5 Minuten ausruhen mit Wasser oder irgendwas. Und dann haben wir jetzt immer mehr Bäume auch in den Reben. Wir haben auch.
Ist das dieses Vitiforst-Konzept, dass man Laubbäume in den Weinberg pflanzt? Ist das das?
Ja, ich habe das Wort vorhin gesucht. Agrarfortwirtschaft oder irgend sowas. Vitiforst, ja, das ist das Prinzip. Also meine Schwiegereltern, die hatten schon immer viele Hecken da und waren auch wirklich sehr Biodiversität. Das wollten die wirklich immer behalten und so viel Vögel wie möglich und das alles. Und dann haben die auch immer viel Hecken angebaut und auch gelassen, wenn da welche waren. Und auch zum Beispiel Steine, Häufe oder so Sachen. Also alles Mögliche, damit mehr Biodiversität da ist. Wir haben jetzt auch angefangen, seit 10 Jahren die Bäume direkt in den Reben. Wir schneiden die Reben, also wenn die wachsen, schneiden wir die nicht zurück, wenn die grün sind. Das stört nicht, dass da ein Baum mittendrin ist, weil wir das sowieso von Hand machen. Und wir pflanzen einfach die Bäume auf den Linien mit den Reben. Einmal einen Baum und dann 10 Reben und dann nochmal einen Baum. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Und die spenden dann sozusagen den Weinreben Schatten, sorgen dafür, dass es keine Sonnenbrandschäden an den Trauben gibt und erhalten vielleicht auch die Bodenfeuchtigkeit.
Ja, erhalten auch den Boden, dass er nicht weggeht einfach, weil mit sandigen Boden, wie wir hier haben, dann kann das sehr schnell weggehen, wenn es regnet. Dann haben wir viel Gras, diese Wurzeln von den Bäumen, die halten auch alles zurück. Es ist auch visuell nicht mehr das Gleiche. Also wenn man die Reben sieht und einfach nur ein Meer von Reben sieht, ist es nicht so schön, wie wenn da ein paar Bäume sind. Und das verändert auch für die Vögel und für all die Tiere, die drumherum sind. Wir sind sicher, dass das nicht nur Schatten bringt, sondern auch viel mehr drumherum. Und für uns auch wirtschaftlich. Also ich mache dann Marmeladen zum Beispiel als Geschenk für die Kunden, Früchte für die Kinder. Ich trockne die Äpfel und das macht dann halt einfach auch. Dann können wir besser auch von unserem Weingut leben.
Jetzt haben Sie am Anfang des Gesprächs so ein bisschen vermutet, dass es dem einen oder anderen Winzer gerade nicht so gut geht, dass er häufiger zur Bank muss, um tatsächlich die wichtigsten Rechnungen zu bezahlen, Kredite aufnehmen. In Deutschland wurde vor einigen Monaten, ist jetzt schon ein bisschen was her, auch darüber berichtet, dass eben in Frankreich das Angebot an Wein höher ist als die Nachfrage und dass man Wein tatsächlich wegschütten muss. Und um das eben zu verhindern, Wein wegzuschütten, hat die Regierung wegen der geringen Nachfrage ein sogenanntes Destillationsprogramm gestartet, bei dem überschüssiger Wein dann zu Alkohol destilliert und dann anschließend zu einem Desinfektionsmittel wurde oder zu Parfum oder Bioethanol. Ist das auch ein Thema für Sie im Elsass oder betrifft das tatsächlich dann andere Weinregionen wie Bordeaux?
Ich glaube, das ist auch hier im Elsass ein Problem und die haben die Erträge niedriger gemacht, die man ernten darf. Aber für mich ist das eigentlich eine Dummheit. Also einfach sagen, ja, wir destillieren es doof. Das Problem ist nicht zu viel Wein. Das Problem ist, dass die einfach Düngung in die Reben tun. Wenn man die Reben nicht düngt, dann tragen die nicht so viel und dann hat man bessere Qualität, dann kann man es besser vermarkten und dann hat man auch weniger und alles geht eigentlich viel besser. Bei uns sind welche, das ist Schwachsinn, die tun da Düngung im Frühling drauf, dann schneiden die Trauben ab oder lassen die draußen, weil da eigentlich zu viel Ertrag war. Und das ist einfach doof. Also das ist einfach Geld, was man aus dem Fenster schmeißt. Das richtige Problem ist nicht, dass da zu viel Wein ist oder dass man das nicht mehr verkauft. Das ist das ganze System, das man eigentlich ändern müsste. Mehr Bio, weniger Düngung und alles anders machen. Und das wollen die halt nicht verstehen. Die wollen einfach eine einfache Lösung. Diese komplizierte Lösungen ist zu kompliziert für die Leute. Die wollen was Einfaches, was sie gleich machen können. Ein neues chemisches Produkt, was sie benutzen können oder ein neues irgendwas. Aber die mögen gerne, wenn das direkt geht.
Das heißt, Sie haben im Grunde keine großen Forderungen an die Politik, an die Regierung in Paris. Also Stichwort Hilfe für Weinbauern oder vielleicht etwas weniger Reglementierung. Gibt es da so Punkte, wo Sie sagen, da müsste die Politik eigentlich anpacken?
Natürlich müssten die anpacken, aber anstatt anpacken, die packen da an, wo die nicht müssen. Das heißt, wenn da ein Problem ist, wenn Französisch ist da ein anderer aus, man sagt Le Mouton Noir oder wenn was nicht funktioniert, dann gehen die zu bei denen das funktioniert. Das sozusagen, also wir haben Probleme, den konventionellen Wein zu vermarkten und sagen, das ist die Schuld, weil wir Naturwein machen. Das ist doch dumm. Wir vermarkten gut und das hilft auch, dass Elsasswein gut bekannt ist und das alles. Und wir vermarkten mit einem guten Preis und die sagen, das ist unsere Schuld. Da ist es halt kompliziert, weil die gehen dann zu dem Bauer, der mehr Gras lässt, anstatt zu dem zu gucken, der zu viel Düngung reintut, zum Beispiel. Oder der noch mehr Chemikalien benutzt. Und das ist doch irgendwie, ist alles ein bisschen umgedreht.
Helfen
die uns nicht, weil wir immer mehr Papiere haben, die wir machen müssen. Und das ist dann auch immer sehr kompliziert. Das macht viel Büroarbeit und wir wollen eigentlich nur Wein machen und nicht Büroarbeit die ganze Zeit.
Aber im Grunde genommen sagen Sie jetzt nicht, die Regierung muss uns irgendwie finanziell unterstützen, muss uns helfen, sondern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihr Geschäftsmodell läuft gut mit dem Bio-Wein und das kann auch noch viele Jahre so gut laufen.
Ja, wir wollen nicht, dass die uns finanziell helfen, sondern dass sie uns nicht verhindern, das zu machen, was wir mögen. Und das ist so auch europäisch. Also auch wenn Bürokratie ist jetzt typisch französisch, also wirklich, die sind da sehr stark dafür. Auch Europa ist nicht immer so einfach. Also mit den Standardisierungen und so, das ist dann immer sehr kompliziert. Zum Beispiel in Dambach haben wir jetzt schon seit 40 Jahren eine Anfrage gemacht, um eine Appellation communale, also eine offizielle Appellation für das Dorf zu machen, Dambach-la-Ville, wie es zum Beispiel in Bourgogne gibt, Appellation communale irgendwas. Und es ist jetzt schon seit 40 Jahren, dass wir das angefangen haben. Das war schon Florians Mutter, Yvette, die das angefangen hat mit den Kollegen auf. Und vor 8 Jahren haben wir das wieder aufgenommen und haben versucht, das nochmal zu machen. Hat schon wenig funktioniert und das dauert immer sehr, sehr lange, bis es verändert wird. Das ist auch gut, weil das normalerweise ist da, um den Weinanbau alles also zu protegieren, ja, zu schützen, ja. Genau. Das ist eigentlich damit, nur um den Weinbau zu schützen. Und deshalb ist es da. Und wir sehen halt, dass das auch manchmal einfach alles komplizierter ist deswegen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Flasche. Im Elsass müssen wir elsässische Flaschen, also die Rheinflaschen benutzen, die Flûte du Rhin, damit es elsässischer Wein ist. Aber wir machen jetzt immer mehr Vin de France, weil das halt kompliziert ist mit Europa, damit das eine Option ist. Wenn das Naturwein ist, dann ist es sehr schwierig. In den offiziellen Degustationen ist das dann immer sehr kompliziert, weil es halt trüb ist oder manchmal orange und anders. Das schmeckt halt einfach anders. Deshalb haben wir ein paar Weine, wo wir keine Appellation fragen, sondern einfach Vin de France, also Kabinettwein oder normaler Wein, Vin de Table. Und normalerweise dürften wir nicht die gleichen Flaschen benutzen, weil wir im Elsass sind. Aber die Reben wachsen im Elsass, die Trauben kommen vom Elsass und wir haben halt nur eine Flaschensorte. In Loire oder in Languedoc, da dürfen die gleiche Flasche benutzen mit Trauben, die dort wachsen. Und da dürfen die trotzdem diese Flasche benutzen. Aber im Elsass dürfen wir keine anderen Flaschen benutzen und nur die, außer für Vin de France, wo wir eine andere Flasche. Also das ist einfach alles sehr kompliziert. Irgendwie immer doof und sehr bürokratisch und nicht und unlogisch. Alles ist unlogisch.
Aber sagen Sie mir noch als letzte Frage, ich habe es nicht ganz verstanden mit dieser Appellation communale. Was bringt Ihnen das? Ist das dann ein Etikett, was Sie drauf pappen können auf die Weinflasche? Oder ist das dann, schließen Sie sich mit mehreren Winzern zusammen und machen dann gemeinsam Wein? Das ist mir nicht so ganz klar, warum Sie das seit 40 Jahren versuchen.
Also im Elsass haben wir mehrere Appellationen, also da sind sozusagen verschiedene Schichten. Da ist also AOC Alsace, AOP Alsace und AOP Alsace Grand Cru. Zwischen den zwei sind trotzdem ganz viele andere schöne Lagen, aber die einfach Appellation Alsace sind. Wir finden das schade, dass man die nicht besser kennt oder besser erkennt. Und im Dorf hier war es schon immer so, dass da immer so eine Zwischenlage war. Da war immer Appellation Alsace mit den traditionellen Riesling, Silvaner, Pinot Noir oder so Rosé oder so mehr die klassischen Weine. Die hatten alle auch Grand Cru Riesling, Grand Cru Pinot Gris, Grand Cru Frankenstein Gewürz, Grand Cru, also 4 Frankenstein. Und dazwischen hatten die meisten trotzdem schöne Lagen und die haben die Cuvée Prestige de Dambach-la-Ville genannt. Prestige de Dambach-la-Ville. Und deshalb wollten die eine Communale, also eine Appellation, damit die das Wort Dambach-la-Ville draufschreiben dürfen. Wie in der Bourgogne, da sind es auch die Dörfer, die Namen zum Wein geben. Damit man erkennt, dass der Wein von Dambach kommt und nicht von Andlau. Das macht aber trotzdem jeder Winzer separat. Also ist trotzdem sein eigener Wein jedes Mal. Wir haben mit den Kollegen ein dickes Dossier gemacht mit ganz vielen Sachen. Wir haben gezeigt, dass schon vor 100 Jahren Etiketten, dass es da Etiketten gab, wo es schon Dambach-la-Ville drauf stand und dass das schon immer gab. Und man muss zeigen, dass das schon was ist, was es schon gibt. Also eine Appellation muss zeigen, dass alle das schon machen. Aber bevor man die Appellation hat, darf man es nicht machen. Mhm. Und da wird es dann kompliziert. Weil das immer noch nicht erlaubt ist, dürfen wir keine Flasche verkaufen, wo Dambach-la-Ville draufsteht. Wir dürfen es nur in klitzeklein schreiben, weil wir in Dambach-la-Ville wohnen und weil das Weingut da ist. Aber wir dürfen es nicht groß draufschreiben, dass dieser Wein von Dambach kommt. Und das ist halt das Problem. Da wird man dann auch müde, wenn man da 2 Jahre dran arbeitet mit den Kollegen und dann passiert eigentlich nichts. Also das ist halt überall so. Und wir machen mit dem Grand Cru normalerweise im Elsass ist es nur für Weißwein und auch nur für einzelne Rebsorten, also Riesling oder Pinot Gris oder Gewürztraminer oder Muscat. In Dambach war traditionell auch immer viel Pinot Noir auf dem Grand Cru. Wir haben jetzt schon seit über 15 Jahren ein Pinot Noir F für Frankenstein, also ein Pinot Noir Grand Cru, aber was wir nicht Grand Cru nennen dürfen. Es ist eine sehr alte Rebe, die schon immer in der geografischen Zone vom Grand Cru ist. Also die ist da einfach gepflanzt worden und die schmecken jedes Jahr also immer großartig. Und wir vermarkten das, als ob das ein Grand Cru ist, mit dem gleichen Preis wie ein Grand Cru. Aber wir dürfen es nicht Grand Cru nennen. Und das wird jetzt langsam verändert. Also da sind jetzt schon zwei Grand Cru im Elf, wo jetzt Pinot Noir auch autorisiert ist. Also endlich. Wir machen auch Assemblage auf dem Grand Cru und wir wissen, dass wenn wir das fragen würden, dass da sind wir dann im Friedhof, bis das vielleicht eines Tages mal erlaubt ist. Also weil das immer so lange braucht, bis das verändert ist. Und machen wir es trotzdem.
Aber es macht trotzdem noch Spaß, der Beruf.
Ja, kommt drauf an, wann. Also Weinlese macht immer Spaß mit den Leuten und sind alle munter und das ist dann immer schön, aber manchmal, wenn man da im Büro ist und das Ganze sieht, dann ist man da, oh je. Oder wenn man jetzt das neue Ding in Frankreich und Europa, das sind jetzt die Etiketten, da müssen wir jetzt die Valeur nutritionnelle.
Ach so, die Nährwerttabelle, glaube ich, heißt das.
Ja, jetzt müssen wir seit den Jahrgang 2023 müssen wir jetzt auch die Mehrwertstabelle drauf tun, also mit Kilokalorien und das alles. Und das ist halt einfach, also für einen kleinen Weingut wie wir haben nur ein Etikett, wir haben keins hinten. Da ist einfach kein Platz auf dem Etikett. Das ist sowieso fast alles das Gleiche auf allen Weinen. Und wir müssen auch jetzt Ingredient, also die Zutaten draufschreiben. Und wir meditieren jetzt schon seit Jahren, dass wir die Zutaten draufschreiben dürfen. Und das, weil wir eigentlich nur Trauben benutzen. Also bei uns ist es 100% Traubensaft und manchmal ein bisschen Sulfite. Für uns wäre das so einfach nur das draufzuschreiben. Aber die wollen, dass da ein QR-Code ist und dass das zu einer Webseite dirigiert, aber nicht unsere Webseite, sondern eine andere und alles. Also die machen alles komplizierter, als es sein kann. Diese Zutaten für mich sind die viel wichtiger als diese Mehrwertstabelle. Das wäre so schön, wenn die Konventionellen die auch alle draufschreiben müssten. Aber wenn das auf einer Internetseite ist, dann sehen die Leute das gar nicht, wenn die den Wein kaufen. Aber wenn das auf dem Etikett ist und wenn die das lesen und sehen, dass da so viele Dinger drin sind, dann würden die Leute auch vielleicht denken, die würden das dann einsehen, dass das eigentlich gefährlich ist, diesen Wein zu trinken.
Das ist ja wahrscheinlich der Grund dafür, aber die klassischen Weinbauern möchten natürlich das nicht dann auf dem Etikett haben, ist doch klar.
Natürlich. Deshalb haben wir Weinlobby in Frankreich ist sehr stark und die haben eine sehr gute Arbeit gemacht und die haben lobbyiert, bis nur die Sulfite angezeigt werden müssen oder die Allergene. Und alles, was man in den Wein reintut und was offiziell wieder rausgeht, zum Beispiel Fischcollage oder Eiweiß oder irgendwas, das geht dann ja offiziell wieder raus und das müssen die nicht drauf. Wenn man Naturwein macht und nur 2 Gramm Sulfite reintut, schreibt man genau das Gleiche in den Zutaten wie der 200 reintut und Fischcollage gemacht hat und noch zig andere Sachen rein hat, aber die er wieder rausgenommen hat.
Folge 68 von Frankophil über die Lage der Winzer in Frankreich. Wir haben gesprochen mit Mathilde Perron vom Weingut Beck Hartwig in Dombach. La Ville im Elsass. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wird dieser Podcast vom Gustav Stresemann Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.